Natürlich gibt es das nicht. Ich weiß. Kein Neugeborenes ist, kaum dass es den ersten Schrei ausgestoßen, bewusster Beobachtung fähig. Es mag Bewegung in seiner Umgebung bemerken, Licht, Schatten, aber Gestalten unterscheiden, Stimmen, Worte. Dennoch findet sich in seinem Gedächtnis als erstes Bild des Films, den ein jeder mit sich herumträgt, wie er der jungen Mutter in den Arm gelegt wird und die Wärme des Arms, die ihn nun umfängt, die Geborgenheit. Das Gefühl, das er immer wieder suchen wird, sein Leben lang. Es war eine Erstgeburt, vorgenommen im Schlafzimmer der Wohnung im zweiten Stock des Hauses Kaiserplatz 13 in der sächsischen Industriestadt Chemnitz. Vom Fenster aus hat man die Sicht auf das Frühlingsgrün der Bäume auf dem Kaiserplatz. Der Arzt mag Komplikationen erwartet haben, die junge Frau ist eher zierlich gebaut, aber die Geburt verlief normal. Ein schönes Jungchen, ein braves Jungchen, nur ein Mädchen hätte es werden sollen, wie das Jungchen später erfuhr. Sogar den Namen hatte es schon, Helene, nach der verstorbenen Mutter des Vaters, des Kaufmanns Daniel Flieg aus der kleinen Stadt Schrimm in der Provinz Posen. Nun wird, notgedrungen, aus Helene ein Helmut, und wenige Tage später wird er, wie sich's gehört, beschnitten. Vom Lehrer Sommerfeld und mit dem Daumennagel knips ab. Das Haus Kaiserplatz 13 existiert nicht mehr. In meinem Besitz befindet sich ein Foto von S.H. Darauf steht er in amerikanischer Uniform vor den Resten seines Geburtshauses. Der Vorderwand mit den hohlen Fenstern und den schwärzlich angesenkten ehemals roten Ziegeln. Er steht da, breitbeinig, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, die Kappe schief auf dem Schädel. Ein Sieger? Ich weiß noch, was ihm durch den Kopf ging. Dass alles ganz anders war, als erwartet. Und war dies wirklich die Rückkehr? Die Rückkehr zu den Wurzeln? Da war nicht nur der Krieg gewesen, der die Bäume auf dem Platz geknickt und das Haus zertrümmert hatte bis hinein in das Souterrain, vorn rechts, wo der Schuhmacher Bernhard immer gesessen hatte, unter seiner weißen Glaskugel die Holzstifte zwischen den Lippen. Auch die Proportionen hatten sich verändert, waren geschrumpft. Aber wenn er die Augen schloss, waren sie alle wieder da. Die Bilder der Kindheit, die aus ihm unerfindlichen Gründen stets in Sonnenlicht getaucht waren. Also ein glückliches Kind? Der amerikanische Soldat vor der übrig gebliebenen Vorderwand des Hauses Kaiserplatz 13 schüttelt den Kopf, zuckt die Schultern, und geht. Wie groß die Freude des Kaufmanns Daniel Flieg über die Geburt des Stammalters gewesen ist, lässt sich schwer sagen. Er war ein Mensch, der seine Emotionen selten zeigte und seinen Kindern gegenüber fast nie. Er muss vieles in sich hineingeschluckt haben, verdrängt, wie man heutzutage sagt, und wenn er des Abends stundenlang in der Sofaecke saß, den Brockhaus auf dem Knie, doch ohne die Seite zu wenden, spürte der kleine Sohn plötzlich die Fremdheit des Mannes, die nicht zuließ, dass man ihm auf den Schoß kroch und sich anschmiegte an ihn. Daniel Flieg war ein Pflichtmensch, mit preußisch gerader Haltung. Auf Sonntagsspaziergängen wurde Helmut durch die nach hinten gedrehten Ellbogen der Spazierstock geschoben. Der Stock, waagerecht gegen das Rückgrat gepresst, zwang zu aufrechtem Gang. »Kopf hoch, Junge, Brust aus!« Das war dem Jungen nicht einmal unangenehm, und er hatte auch nichts einzuwenden gegen eine gute körperliche Haltung. Untergründig lag darin, dass man rechtzeitig etwas tun musste, gegen den krummen jüdischen Rücken. Aber die Pflicht, die zu erfüllen war, war nicht nur eine preußische. Sie war jüdisch, ebenso. denn sie war Pflicht vor allem der Familie gegenüber. Früh schon war dem Kaufmannslehrling Daniel Flieg durch den Tod seines Vaters, Abraham hatte er geheißen, und dem bald darauf folgenden Tod der Mutter, die Sorge um die Geschwister auferlegt worden. Ihrer 7 an der Zahl, darunter 5 Mädchen, die alle der Reihe nach unter die Haube gebracht werden mussten. Rächer, vergast. Linker, vergast. Dora, emigriert. Regina, vergast. Liesel, emigriert. Ohne eigenes Verschulden war der Kaufmannslehrling Daniel Flieg also in die Rolle des Milchmanns Tefir aus Anatevka geraten. In eine Rolle, der er sich nicht entzog, das wäre undenkbar gewesen. Und um deretwillen er die Verse verkümmern ließ, die sich in seinem Kopfe bildeten und seine Fantasie abschnürte, der nachzuhängen ihm gegeben war. Oh nein, die Mädchen wurden verheiratet, eine nach der anderen. Und je jünger die Schwester, desto höher stand der Erkorene im bürgerlichen Leben. Die Älteste bekam einen, der nicht viel mehr als ein Schnorrer war. Ein seelensguter Mensch. Und später besonders geliebt von dem Knaben Helmut. Die Jüngeren wurden Rechtsanwälten und Notaren gegeben, der reicheren Mitgift entsprechend. Im tiefsten Innern muß Daniel Flieg die Familie gehasst haben, deren Patriarch er schon in jungen Jahren war. Der Knabe Helmut hatte ein Gespür dafür, auch wenn ihm nicht sofort bewusst wurde, was der Blick bedeutete, die Handbewegung, mit der sein Vater die Tanten empfing, die nun ihrerseits den Kronprinzen mit bewunderndem Jauchzen begrüßten. »Ach, was für ein hübsches und begabtes Kind!« Schrimm lag in der Provinz Posen. Die Provinz Posen war preußisch, ihre Juden daher deutsche Juden. Aber die russische Grenze lag doch sehr nahe, so nahe, dass der Schatten der Deklassierung auch auf die Schrimmer Juden fallen konnte. Waren sie nicht doch vielleicht ostjüdisch eingefärbt? Ostjude aber hieß speckiger Kaftan, Singsangstimme, mit den Händen reden, Körpergeruch, faule Geschäfte. Hieß verachtet werden von den Goyim, den Ariern, wie sie sich bald nennen würden. Wollte man das abschütteln, dieses Stigma? Wollte man anerkannt werden als Deutscher und als Patriot, so musste man fort aus dem Posenschen. Je weiter nach Westen man ginge, desto besser würde man die Schwestern versorgen, den jüngeren Brüdern die Bahn brechen können für eine solide Zukunft. Also kam Daniel Flieg, der inzwischen ausgelernt und sich als kaufmännischer Vertreter etabliert hatte, nach Chemnitz in Sachsen, welches mit seiner aufstrebenden Industrie, Textil, Maschinenbau weit genug von den östlichen Einflüssen entfernt lag, um Fragen bezüglich der Schrimmer Herkunft nicht aufkommen zu lassen. Und welches ihm Gelegenheit bot, Fuß zu fassen, sich zu entwickeln, den Schwestern und Brüdern zu helfen, solange sie seine Hilfe brauchten, um dann endlich sich selber leben zu können. Die Gelegenheit war eine Einheirat. Ich weiß nicht, wer sie zusammenführte, den jungen Kaufmann Daniel Flieg und das Mädchen Elsa, einzige Tochter des Harry Primo, des Juniorchefs der Firma B. Eisenberg und Sohn, Strumpf und Wirkwaren. Oder ob es der Zufall war, oder gemeinsame Bekannte, oder gar ein Heiratsvermittler. Ihr Sohn Helmut hatte eine merkwürdige Scheu vor derart Fragen an die Eltern, und auch in späterer Zeit, da SH, Verfasser mehrerer erfolgreicher Romane bereits, schon aus professioneller Neugier hätte nachforschen müssen, vermied er das Thema in seinen Gesprächen mit der Mutter. Aus welchen Gründen auch immer, das Liebesleben der Eltern war ihm tabu. Das Haus Kaiserplatz 13 hatte ein Parterre mit zwei Wohnungen, eine davon die des Hausbesitzers, des Schuhmachers Bernhard, und drei Etagen mit je einer größeren Wohnung und ein viertes oder Mansardengeschoss mit mehreren kleinen Wohnungen für die ärmeren Leute. Aber auch bei den drei Hauptetagen war die Miete gestaffelt, und zwar von unten nach oben billiger werdend. Die der Flieks im zweiten Stock lag also genau in der Mitte. Mädchen gab es, soweit ich mich entsinnen kann, im Hause Kaiserplatz 13 keine. Sollten doch welche dort gelebt haben, so galten sie Helmut jedenfalls noch nicht als Wesen einer anderen Gattung. Doch nicht nur Schuhe und Frisur erzeugten ihm Unbehagen. Die ganze Kleidung jener Zeit war dazu angetan, die an den Schultern zerrende Leibchen genannte Baumwollweste, an der die Strumpfbänder aus Gummi befestigt waren, die wiederum die Strümpfe hochhielten, die kurzen Hosen, deren Saum im Sommer, wenn man statt der langen Strümpfe Söckchen trug, in den Kniekehlen kratzte, der viereckige Kragen der Matrosenbluse, die einen um die Ohren flappte, dieweil die Bluse selbst mit schwarzen Bändchen festgezurrt am Bauch sich bauschte. Und wie viel besser hatten es da die Proletariersöhne, die anziehen durften, was ihre älteren Brüder abgelegt hatten oder was sonst so anfiel, und die auf ihre Lappen keine Rücksicht zu nehmen brauchten. Vor den Matrosenblusen, dem blauen oder weißen, war der feldgraue Kittel gewesen. Gefertigt aus seinem frotteeartigen Stoff und versehen mit drei kugelrunden Knöpfen über der linken Schulter, die, kokardenähnlich, in konzentrischen Kreisen die kaiserlichen Farben schwarz-weiß-rot zeigten. So, patriotisch, kostümiert, hockte er in der Sandkiste in dem Hintergärtchen, von denen jeder der Mieter des Hauses eines besaß. Säuberlich voneinander abgezäunt, reihten sich diese längs eines schmalen Wegs hinter dem Hof des Hauses aneinander. Mit Beeten, auf denen Gemüse und Kartoffeln angebaut wurden und Stachel und Johannisbeeren, es wurde alles gebraucht, denn es war Krieg, der Erste Weltkrieg. Und von diesem Krieg ist nicht nur das Bild von dem Kind in dem feldgrauen Kittel geblieben, sondern auch eines, da der Kleine, halb hinter einer Litwaßsäule an der Ecke von Marschall und Weststraße verborgen, weit aufgerissenen Auges, den Vorbeimarsch eines mit Gewehr und Tornister ausgerüsteten Trupps Soldaten erlebt. Die Pickelhauben sind bereits mit einem grauen Futteral überzogen, was die Szene etwa in das Jahr 1916 verlegen würde, da ist er 3 Jahre alt. Der Onkel Karl steht im Felde, der Onkel David ist gleichfalls eingezogen. Der Vater allerdings ist unabkömmlich, als Direktor eines Unternehmens, das kriegswichtige Güter für das Heer liefert, nämlich Socken und ersatzwollene Unterhosen. Der Vater sitzt an der Schmalseite des Frühstückstisches und köpft ein Ei. Er ist der Einzige, dem noch ein Ei serviert wird, denn er ist der Vater. Kurze Zeit später ist auch dieses Ei nicht mehr erhältlich. Nach Jahrzehnten noch wird S.H. sein Brot viel zu dick mit Butter bestreichen und, von seiner Frau deswegen getadelt, nach einigem Nachdenken ihr erklären, dass seine Unmäßigkeit wahrscheinlich eine verspätete Reaktion auf die Mangeljahre der Kindheit ist. Dabei dürfte der Mangel bei anderen Leuten viel schlimmer gewesen sein. Bei Flieks gab es immer noch zu essen. Die Redensart prägte sich ihm ein. Und selbst wenn Kohlrüben auf den Tisch kamen, war doch noch etwas Fett dabei. Im letzten Jahr des Krieges, dann im Frühling 1918, kam der kleine Bruder. Da ist Helmut schon beinahe 5 und durchaus fähig, Geschehnisse bewusst zu erleben und bis zu einem gewissen Grad auch zu verarbeiten. Der Vater muss wohl gespürt haben, dass seinem älteren Kind ein Pflaster gebührte für die Wunde, die er und die Mutter ihm geschlagen, und hatte angekündigt, er werde sich die Zeit nehmen, mit Helmut ins Theater zu gehen. Zur Weihnachtsvorstellung im Opernhaus. War es Schneewittchen, Dornröschen, Peterchens Mondfahrt, er und der Junge ganz allein, Vater und Sohn. Und nun schritten sie beide Hand in Hand die Königstraße entlang, vorbei an dem versteinerten Wald, der rechts neben dem Städtischen Museum steht, bis hin zu der Balustrade, die das Trottoir der Königstraße von dem tiefer gelegenen Theaterplatz trennt. Dieser Platz aber ist schwarz von Menschen. Dort kommt niemand durch. Und von der Fassade des Opernhauses her redet einer zu der Masse. Und eine Stimme dicht neben dem Kinde, vielleicht die des Vaters, spricht: Da wird die Vorstellung wahrscheinlich ausfallen. So tritt die Revolution in das Bewusstsein des Kindes. Der Knabe spürt, dass da etwas im Gange ist, wogegen die Macht selbst des Vaters bedeutungslos wird. Und die Reden, die heiseren Rufe und Sprechchöre, das Rot der Fahnen und Transparente vereinen sich zu etwas Beängstigendem und zugleich Verlockendem. Dies ist spannender als alle Tagträume, die er hat von Räubern und Hexen und heimlichen Verstecken. Und er möchte wissen, wie es weitergeht. Nur, es geht nicht weiter. Die Demonstration ist vorbei und die Massen verlaufen sich und der Theaterplatz ist wieder leer. Aber die Kindervorstellung findet trotzdem nicht statt. Es ist zu spät dafür geworden, sagt der Vater. Schade. Er ist ein eigenbrödlerisches Kind, das seinen Gedanken nachhängt und seinen Träumereien. Stundenlang kann er sitzen und auf das rotblaue Netzwerk des Wäschebeutels an der Tür zur Wäschekammer starren. In seinem Kopf folgen die Fantasiebilder aufeinander von Seereisen und Bergen und Ungeheuern. Empfindlich wie er ist, zieht er sich zurück, wenn die Jungen aus den oberen Etagen, zumeist älter und kräftiger als er, ihm abweisend oder höhnisch begegnen. Da steigt er lieber hinab ins Souterrain, in die Werkstatt des Schuhmachers Bernhard, und hockt dort im weißen Licht auf dem blank gesessenen Gesellenschemel, der Geselle ist im Krieg, und blickt auf die Holzstifte zwischen den Lippen des Meisters, die auf- und abwippen. Und wenn der sein schwer verständliches Gemümmel von sich gibt über das Leben im Allgemeinen und wie die Leute ihre Stiefel bis zum Geht nicht mehr abtragen, bevor sie damit zum Schuster kommen, und wie die Mieter so säumig sind, nicht der Herr fliegt, der zahlt pünktlich, aber auch höchst erstaunliche Geschichten, die der Junge nie glauben würde, kämen sie nicht von dem Schuhmacher Bernhard, diesem Born von Weisheit und Erfahrung. Zeitweilig hat er auch ein Kinderfräulein, das sich mit ihm beschäftigt, ohne allerdings in seinem Gemüt irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Dabei ist es gar nicht sein Wunsch, sich abzusondern. Er sehnt sich danach, akzeptiert zu werden, mitspielen, mitlaufen, mitschreien, mitlachen zu dürfen, kurz hinzuzugehören. Vielleicht wird er sich ändern, wenn man ihn mit aller Rücksicht und Schonung einführt in die Gemeinschaft, über die Familie etwa. Ob dieser schöne pädagogische Gedanke nun dem Aufenthalt in Bad Kösen zugrunde lag, der zu einem denkwürdigen Horror im Leben des Kindes Helmut werden wird, oder ob sein Vater meinte, nach so viel Mühe und Geld investiert in das Eheglück seiner Schwestern, könnten diese sich auch einmal nützlich erweisen? Oder ob gar eine der Tanten selber das Unding sich ausdachte? Der Plan war, alle Kinder des Clans, die gesamte dem Samen des Schrimmer Urvaters Abraham entsprossene jüngste Generation unter Aufsicht natürlich in der herrlichen Umgebung eines kleinen Badeorts mehrere Wochen gemeinsam verleben zu lassen. Und da das Ganze wie üblich von dem treusorgenden ältesten Bruder Daniel bezahlt werden würde, ergebe sich als besonderer Bonus ein kostenloser Landaufenthalt für die Schwestern Dora, Regina und Liesel. Ein ganzes Haus wurde am Orte gemietet und zusammen mit den genannten Tanten reisten an. Die Berliner Cousins und Cousinen Lutz, Hans und Gerda emigriert. Alfred und Kurtchen verstorben, vergast. Und Evchen emigriert. Und in deren Gefolge eine Schar anderer Kinder unklaren Verwandtschaftsgrades und mit Namen, die austauschbar waren und Mutterseelen allein aus Chemnitz, der Helmut. Kein Wunder, dass er sich erdrückt fühlte und den besonderen erzieherischen Bemühungen der Tanten ausgesetzt die Flucht in die Krankheit antrat. Er bekam Ziegenbäter. Er musste um das geschwollene Gesicht eine weiße Binde tragen, deren säuberlich geknüpfte Knotenenden, Hasenohren gleich, von seinem Kranium in die Höhe standen und wurde, um die von ihm ausgehende Ansteckungsgefahr zu vermindern, auf Entfernung gehalten. Der herzlose Spott, der sich sonst aus kindlichen Mündern über ihn ergossen hätte, wurde von den Tanten, die schließlich wussten, wessen Sohn der arme Kranke war, in lärmendes Mitleid konvertiert. Bis dann die Mutter endlich kam und ihn nach Hause zurückholte, hatte sich in Helmut eine Abneigung gegen alles, was mit Familie zu tun hatte, gebildet. Eine Abneigung vergleichbar der seines Vaters. Und die Jahre überdauernd, bis er nach dem Kriege den wenigen Überlebenden jener unschuldigen Kösener Truppe wieder begegnete und mit dem einen oder anderen von ihnen tatsächlich Freundschaft schloss. Im Alter von 6 Jahren wird er eingeschult. An Erinnerung ist geblieben, dass die Mutter mitkam an diesem Tag und nicht der Vater, der musste ins Geschäft, und dass der frisch gebackene ABC-Schütze aufatmete, als sie das Klassenzimmer verließ, um vor der Schule auf ihn zu warten. Wohl hatte er Angst vor der neuen Umgebung, spürte aber, dass die zärtliche Hand der Mutter ihn hier nicht mehr schützen konnte. Im Gegenteil, ihre Anwesenheit stellte eher eine Belastung dar. Dann der Schulweg. Quer über den Kaiserplatz, der nun die Republik war, gekommen, Gerhard-Hauptmann-Platz genannt wurde, die Kaiserstraße entlang, die so eine Republik war, das auch weiterhin Kaiserstraße hieß, und links um die Ecke in die Heinrich-Beck-Straße zur Heinrich-Beck-Schule, einer 8-klassigen Volksschule für Knaben, in der die Kinder von Reich und Arm nebeneinander saßen. Dann das Häusliche. Das Pult mit schräger Platte, das ihm ins Kinderzimmer gestellt wurde und auf dem er seine Arbeiten schrieb. Die ersten Klavierstunden, neben ihm am Instrument Frau Holl, die, ihre Brille schief auf der Nase, mit dem Bleistift den Takt schlug. Und dann der erste Schulausflug, bei dem der Klassenlehrer Herr Weber vorn anschritt, und das Kind Helmut sich so dicht wie möglich an ihn zu halten suchte, um nur ja keine seiner Erläuterung zu versäumen. Über die Natur und andere lehrreiche Gegenstände und aus Bedürfnis nach Schutz. Schutz vor wem? Gegen was? Woher die Bedrohung? Und wieso sollte dieser Mann mit dem kurzgeschnittenen grauen Haar und der goldgerahmten Brille auf der Nase gerade ihn beschützen wollen. Nahm er denn überhaupt Notiz von ihm? Das Erschreckende, das den kleinen Jungen Schutz suchen ließ, bei dem einzigen, von dem er Schutz erhalten zu können glaubte, dem Lehrer, war die Erfahrung totaler Vereinsamung in der Menge, die um ihn herum quirlte. Dies war anders als im Klassenzimmer in der Schule. Dort gab es eine gewisse Ordnung, und man wusste, hier gehörte man hin und dort nicht. Doch statt nun Verbindung herzustellen zu den Gleichaltrigen, saß er auch im Wirtshausgarten, wo gerastet wurde, abseits, nippte an der rosa Brause, die er mit den Groschen bezahlt hatte, die ihm die Mutter vor dem Abmarsch sorglich zugesteckt, und hätte auch sein Frühstücksbrot alleine verzehrt, wenn nicht welche gekommen wären, die es so begehrlich betrachteten, dass er es mit ihnen teilte. Denn dies war die Hungerzeit nach dem Kriege. Er wusste Bescheid. Oft schon war er in den Lebensmittelladen in der Germaniastraße zum Einholen geschickt worden und hatte gesagt bekommen, was es alles nicht gab. Und war vom Vater aufs Land mitgenommen worden, nach Niederdorf im Erzgebirge, wo die Firma B. Eisenberg und Sohn mit Herrn Oertel als Verwalter in einem schuppenartigen Bau, der den Namen Fabrik nicht verdiente, aus irgendwelchen minderwertigen Garnen Socken herstellte. Herr Oertel, ein kleiner Mann mit fülligem Bauch und einem Schlapphut auf dem Kopf, wie Bismarck ihn in seinen letzten Jahren getragen hatte, und hellen großen Augen, wie Bismarck, und einem Schnauzbart, wie der Fürst, hatte seinen rechten Zeigefinger in einer Wirkmaschine verloren, was Helmut erschauern ließ, wenn er ihm die Hand drücken musste. Dafür aber hatte Herr Oertel alle möglichen Dinge auf Lager, die man sonst nirgendwo mehr sah. Seine Frau verpackte eine Auswahl davon sorgfältig in Körbe zum Mitnehmen, während Herr Oertel dem kleinen Sohn seines Chefs die Anatomie des Schweins erklärte, von dem all die Schätze stammten, und ihm schließlich mit einem »Da hast du« ein Stück Wurst in den Mund schob. In der Schule versuchte man, dem Hunger mit Hilfe der Amerikaner zu steuern, die im Krieg Feinde gewesen waren und nun Semmeln und heißen Kakao für deutsche Kinder über das Meer schickten. Das Unternehmen hieß Quäkerspeisung, niemand wusste, warum und wer diese Quäker waren, und in der großen Pause früh musste man sich dafür anstellen. Auch Helmut erhielt seine Semmel und seinen Kakao, und S.H. hat, als er in späteren Jahren wirklichen und leibhaftigen Quäkern begegnete, stets nur die freundlichsten Gefühle für sie gehabt.